Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön. Ich freue mich, euch einen neuen Sponsor vorstellen zu können, der, wie ich finde, ganz besonders gut zu Weltwach passt und der diese Episode hier präsentiert. Es handelt sich um Evaneos. Das ist ein Anbieter von Urlaubsreisen und seit 2009 die erste Plattform, die Reisende mit ausgewählten lokalen Agenturen auf der ganzen Welt verbindet. Evaneos arbeitet mit 2000 lokalen Experten in 160 verschiedenen Reisezielen zusammen, und das hat einige Vorteile. Zum einen für den Reisenden, der vom persönlichen Austausch mit dem jeweiligen Reiseexperten im Land profitiert. Zum anderen für die lokalen Partner selbst, denn bei Evaneos fließt ein Großteil des Reisepreises in die lokale Wirtschaft und unterstützt so deren Entwicklung nachhaltig. Bei alledem ist es Evaneos ein besonderes Anliegen, die Touristenströme durch lokale Expertise in den Reiseländern zu verteilen, um dazu beizutragen, dem Phänomen des Overtourism entgegenzuwirken. Informationen zu alledem findet ihr unter www.evaneos.de.
Der Sport und das Abenteuer und die Challenges sind vielleicht auch Mittel zum Zweck, weil Reisen ist meine große Leidenschaft. Nur ich habe gelernt durch diese Challenges, dass wenn du reist mit einer Aufgabe, die hart ist, wo du leidest, dann lernst du das Land sowas von anders kennen. Kein bezahlter Urlaub kann sowas irgendwie einbieten. Ich finde, Freiheit ist sehr, sehr wichtig. Ich finde, viele von uns leben in Angst. Und Angst ist eine Sache, die halt wirklich einschränkt. Man muss ja keinen Marathon laufen, man muss auch keinen Challenge machen, man muss nicht ohne Geld durch Deutschland gehen. Aber man sollte vielleicht das finden, was man liebt.
Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Bekannt bekannt geworden ist er als Mitglied der Kelly Family, aber seit Anfang der 2000er ist Joey Kelly, mein heutiger Gast, vor allem als Profi und Extremsportler unterwegs. Er nahm an vielen Dutzend Marathons, Ultramarathons, Wüstenläufen und anderen Ausdauerwettbewerben in aller Welt teil. Ebenso an einem Wettlauf zum Südpol in einem Team gemeinsam mit Markus Lanz. In dieser Folge geht es um diesen Wettlauf zum Südpol, seine Bewunderung für Rüdiger Nehberg, sein aktuelles Projekt, in dem er mit einem uralten VW Bulli von Berlin bis nach China gefahren ist und darum, was er unter Freiheit versteht. Viel Spaß! Hallo Joey, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch, Erik.
Wir möchten heute unter anderem über die Bulli Challenge sprechen. Das ist dein aktuelles Projekt, genauer genommen euer aktuelles Projekt. Du bist mit deinem Sohn Luke mit einem alten VW Bulli von Deutschland bis nach Peking gefahren. Und man muss aber gleichzeitig sagen, dass ihr beiden euch in den allermeisten Fällen eigentlich am liebsten und am häufigsten, würde ich sagen, zu Fuß fortbewegt, nämlich laufend bzw. rennend. Damit würde ich gerne auch einsteigen. Was bedeutet dir persönlich der Sport und ganz konkret der Ausdauersport?
Der Ausdauersport kam zu mir aus Zufall, 96, als ich mit der Kelly Family europaweit sehr erfolgreich unterwegs sein durfte. Wir haben in kleinen, großen, sehr großen Venues spielen dürfen und für einen Musiker maximaler Erfolg. Zu der Zeit waren wir auf Tour und meine Schwester Patricia erzählte, sie würde gerne mal so einen Volkstriathlon machen, so einen Jedermann-Triathlon. Und ich dachte, okay, wenn sie es schafft, so einen Volkstriathlon zu machen, dann schaffe ich das auch. Und dann habe ich mit ihr gewettet und dann bin ich gestartet. Sie war angeblich krank bei diesem Jedermann-Triathlon. Und bin im Ziel als Drittletzter angekommen. Ich habe am ganzen Rennen keinen gesehen. Ich habe die letzten 400 Meter vom Ziel zwei ältere Triathleten überholt, die miteinander gequatscht haben. Wahrscheinlich das Triathlon nur als Trainingseinheit gemacht. War im Ziel, habe geschworen, ich mach's nie wieder. Ein paar Tage später dachte ich, Wahnsinn, dieser Ausdauersport hat was. Und wäre vielleicht doch ein optimaler Ausgleich zu meinem Beruf als Musiker. Und früher zu der Zeit habe ich noch in einem Unternehmen der Kelly Family für das Management gearbeitet, tue heute noch. Und dann dachte ich, wow, vielleicht habe ich doch den richtigen Sportart gefunden, der mich dann halt hilft, meine Arbeit irgendwie besser zu schaffen durch mehr Zielsetzung, Energie, durch Disziplin, durch alles, was man braucht, einen Marathon zu laufen.
Ist dir das in den folgenden Jahren gelungen? Hat dir der Sport geholfen, mit diesem ganzen Kelly Family Stress fertig zu werden?
Ja, definitiv. Insbesondere als man jung war, da die Kelly Family halt quasi von der Straße kam. Wir haben von 76, als ich ganz klein war, bis 93 haben wir quasi fast 18 Jahre auf der Straße europaweit gereist, in so einem alten Londonbus gelebt mit meinen Eltern. Und da sind wir über die ganzen Länder gereist und haben auf der Straße gespielt. Und dann kam 94 dieser kommerzielle Durchbruch durch das Album Over the Hump. Dann gab es quasi keinen Halt bis 2002 und dann genauso, es ist ein gutes Jahr nach diesem Durchbruch, hatte ich den Ausdauersport durch die Wette für mich entdeckt und das war optimal, weil ich halt im Ausdauersport quasi einen Weg gefunden habe, als Einzelkämpfer auch mich weiterzuentwickeln und nicht nur als guter Teamplayer bei der Kelly Family. Wir waren ein Team und klar, wir haben krass gearbeitet, bis wir halt es geschafft hatten, dann kommt diese außer Kontrolle Erfolg für ein junger Mensch, nicht ungefährlich, dass man Halt verliert. Und dann war das Beste, was mir passieren könnte. Dann habe ich meinen ersten Marathon gemacht, meinen zweiten, meinen dritten, meinen ersten Ironman, dann noch 8 hintereinander und dann noch meinen ersten Wüstenlauf und der zweite und der dritte und der vierte und der nächste und dann und dann immer weiter und es brennt heute immer noch.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Höhepunkt deiner Sportkarriere der Wettlauf zum Südpol war. Das war im Jahr 2010. Was hat dich an diesem Projekt gereizt?
Genau, an diesem Projekt am Südpol, klar, für jeder, sag mal, Abenteurer und Sportler ist so eine einmalige Chance am Südpol, insbesondere, sag ich mal, die letzten 4 Grad halt als Spedition irgendwie zu schaffen. Südpol, 90 Grad Süd, da gibt es ein Klimaforschungszentrum von den US-Amerikanern. Dann, man ist abgesetzt 400 Kilometer davor. Davor haben wir 100 Kilometer akklimatisiert von Meeresebene hoch auf diesem Plateau. Dieser Plateau ist auf 2800 bis 3500 Meter hoch. Da ist auf dieser Ebene schon roundabout 40% weniger Sauerstoff. Aufgrund der Erdanziehungskraft am Südpol ist auch nochmal erhöht, noch verstärkt, also noch schwieriger für den Körper. Und dann ziehen wir einen Schlitten, der wiegt dann halt so 40, 50, 60 Kilo. Am Anfang natürlich mehr wie zum Schluss, weil man halt Kerosin und Nahrung irgendwie abbaut. Und man hat mich gefragt, ob ich da mitmachen würde.
Aber nach dem, was du jetzt gerade aufgeführt hast an Widrigkeiten, würden manche da nicht unbedingt direkt sagen, ja, ich bin dabei.
Nein, viele nicht. Aber für Menschen, die Abenteuer lieben, wie ich, ist das eine Geschichte, die man als einzelner Mensch fast nicht wirklich finanzieren kann, wenn man das Ganze so drumherum mitmacht, da eine Produktion von 4,8 Millionen Euro von also der teuerste Dokumentation, was ZDF in Geschichte hatte. 8 Leute, 4 Österreicher, 4 Deutschen. 4 Deutschen ist gut. Markus Lanz ist Südtiroler, ich bin Ire. Die Claudia im Team war aus Polen. Also war nur eigentlich ein Deutscher, egal.
Man muss dazu sagen, 4 Deutsche, 4 Österreicher, weil es war ein Wettkampf zwischen zwei Teams.
Die Österreicher hatten auch 2 Tschechen. Also im Grunde waren es 8 Europäer, aber die Deutschen gegen die Österreicher am Südpol. 100 Jahre nach Amundsen und Scott. Mich hat man gefragt, ungefähr ein gutes Dreivierteljahr vorher, ob ich da mitmachen würde. Ich habe dann sofort zugesagt. Man hat aber mich als Option gehalten. Und dann hat man halt bessere Leute gefragt, die vielleicht mehr Prominenz haben oder die besser fürs Bild sind oder was auch immer. Und dann, ich hatte das für mich schon eigentlich fast abgehakt. Und dann so kurz vor August, weil in August fingen die ganzen Castings an von den Recherche von anderen Teilnehmern, kam dann halt ganz schnell, ja, wir brauchen dich unbedingt. Ich sag einfach, ihr habt euch gefühlt 3-4 Monate nicht gemeldet. Ich habe E-Mails geschickt, weil ich so 4 Wochen Zeit blocken ist für mich ein Riesenstress. Und ich war dabei und ich war nicht die erste Wahl, aber ich habe meine Chance genutzt und anderen haben abgesagt wahrscheinlich. Und dann bin ich gestartet am Südpol und es war Wahnsinn. Der Südpol, dieses Fleck, wo wir waren, gefühlt vor Ort ist es wie das Ende der Welt. Es ist ein großer Gletscher, der immer gleich aussieht. Du denkst, du läufst im Kreis, du hast draußen minus 40 Grad, du lebst mit 4 Leute in ein Zelt, 1,80 Meter mal 2,10 Meter, also 4 Quadratmeter. Im Zelt ist es so, so eng, kein Privatsphäre, kein Verstecken. Du bist danach befreundet oder du brauchst dich nicht mehr da sehen. Du bist jeden Tag, haben wir zwischen 14 und 18 Stunden halt quasi uns fortbewegt. Ein Schritttempo von ungefähr 2,5 km/h pro Stunde. Also es ist ganz extrem mühsam. Viel Wind, viel Gegenwind auch, was natürlich das Ganze noch erschwert und irgendwie sehr unangenehm am Körper ist. Das Ganze war unfassbar. Es war Wahnsinn. Und dann waren wir halt im Ziel.
Wie ging es dir ungefähr nach 7-8 Tagen unter dieser andauernden psychologischen und körperlichen Belastung? Warst du immer noch happy und ach ja, das schaffe ich, alles gut? Oder hat das schon auch bei dir sein Tribut gefordert?
Nein, ich hatte in der Gruppe nicht das Problem mit der Lastung, mit der Belastung und die Leistung halt zu packen, weil ich nicht der Schwachste war. Und so, wenn du in einer Gruppe bist und bist, sag mal, nicht der Stärkste, dann bist du immer so ein bisschen hinterher und hast auch noch vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Das Problem hatte ich nicht. Somit war ich da entlastet. Trotzdem, wenn du 4 Wochen unterwegs bist, in der Zeit, wo du dich akklimatisierst und dann irgendwann startest und dann irgendwann geht's dann halt in diesen Wettkampf. Jeder Tag wird lang. Und dann ist es noch Hochzeitstag, Geburtstag, Weihnachten, Silvester, an Tagen, wo du eher zu Hause bei der Familie bist. Du kämpfst natürlich auch, aber ich hatte bis dahin schon so viel Erfahrung im Ausdauersportbereich und so viele Wettkämpfe, die auch dann halt wochenlang zum Teil gehen, dass ich dann halt einfach, wenn ich in diesen Rhythmus reinkomme, dann denke ich gar nicht an ein Ziel, sondern ich denke nur an heute und jetzt und schaffen und das Rennen wird jetzt und heute gewonnen und morgen und übermorgen und irgendwann ist der Ziel vor ein.
Und so war es ja dann auch. Wie war es dann, am Ziel anzukommen?
Es war großartig. Am Ziel, da gibt es ein Forschungszentrum von den US-Amerikanern, die heißt auch Amundsen & Scott Center. Wir dürften nur ausnahmsweise mit ein paar Leute in diesen Zentrum rein, weil die mögen das nicht, weil die sonst vielleicht Touristen bekommen würden. Durch ZDF und durch, keine Ahnung, die ganze Politik und der ganze Druck haben die uns eine Stunde mit Begleitung gezeigt, was die da halt forschen und machen und tun. Es war sehr beeindruckend, da sitzen die Forscher 13 Monate, dann werden die abgeholt, die fliegen dann halt über Südamerika, über Punta Arenas und dann St. Patrick's Hills, dann fliegen die weiter, noch, also es ist eine Ewigkeit, vom da haben wir gebraucht bis zurück nach Hause, 6 Tage. Das heißt, an jeder Station wartest du ungefähr 1 bis 2 Tage, bis der Flug kommt, bis du weiterkommst. Es war ein unfassbares Erlebnis, ich würde es wieder tun.
Und es war auch insgesamt ein sehr ereignisreiches Jahr, denn wenige Monate zuvor im gleichen Jahr bist du 900 Kilometer von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze gelaufen. Das war so eine Art Deutschlandmarsch nach dem Vorbild von Rüdiger Nehberg. Der war bei Weltwach auch schon zu Gast und hat genau von diesem Deutschlandmarsch, den er unternommen hat, erzählt. Das war 1981. Was hat dich an seinem Marsch so sehr inspiriert, dass du diese Erfahrung auch machen wolltest?
Rüdiger Nehberg ist so der Gott oder Papst von den Survival-Fans. Und ich bin sein Fan und hatte bis dahin natürlich viel Marathonerfahrung und Hüstenlauf und alles Mögliche. Aber diesen Aspekt Survival, die war für mich was ganz Neues. Und der Nehberg hat damals den Deutschlandlauf gemacht. Man ist nicht in der Wüste, nicht am Südpol, man ist quasi vor der Tür. Ich könnte aussteigen, ich bin 3-4 Stunden zu Hause, im Komfort, Kühlschrank voller Essen, du siehst überall Bäckereien, Shopping-Malls, Taxis, Bushaltestellen, Bahnhofs, also der innere Schweinehund, der steht quasi von morgens bis abends vor ein. Und das hat mich einfach gereizt. Der Weg von Nehberg war von Hamburg, wo er früher seine Bäckerei hatte, bis nach, bis an der Grenze von Österreich, Oberstdorf, ich glaube. Und mein Weg war anders, ich denke ein bisschen in Bilder und ich dachte, okay, Meer, Wilhelmshaven bis Zugspitze. Und von der Distanz, mein Weg war knapp 900, von Nehberg, ich glaube, der war sogar ein bisschen länger, der war 1000 Kilometer unterwegs. Und die ersten 3 Tage, wo ich das gestartet bin, ich habe gesagt zu mir selbst, das schaffe ich nicht, keine Chance. Du hast Hunger, du frierst, du zitterst, du bist quasi so unter Entzug. So ein Marathonläufer, der stopft sich halt quasi Bananen und Powerbars und dann noch eine Cola oder
vielleicht
irgendwas.
Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, warum du unter Entzug warst. Du hattest ja jetzt keinen Rucksack voller Essen mit.
Genau. Das Ganze ist natürlich auch Survival wie Nehberg angeknüpft. Das heißt, du hast nichts zu essen. Du nimmst Wasser aus dem Bach oder aus Friedhof vielleicht. Und dann trinkst du dein Wasser und im Grunde diese Gesamtdistanz von 900 Kilometer knapp. Am Anfang war das sehr, sehr schwer und irgendwann kam der Rhythmus rein und ich merkte, okay, vielleicht kriege ich das doch hin. Und dann jeden Tag, wenn man weitergekommen ist, hat man halt noch mehr Motivation, dass man den Endziel vielleicht irgendwann sieht. Und dann war ich mit 17 Tagen und 23 Stunden im Ziel und es war am Anfang unfassbar unspektakulär und mittendrin. Nur quasi gefühlt die letzten 2 Tagen, das war wie Bombe. Dass du hast ja quasi die Bergen gesehen, du läufst hinter München und dann fang an beim guten Wetter die Berge. Und dann weißt du, da oben ist die Zugspitze und da bin ich übermorgen oben und hab mein Ziel beendet und danach bin ich entlasten und hab's geschafft.
Wie bist du mit dem Hunger fertig geworden?
Die ersten 3 Tage sind sehr, sehr schwer und danach wird's einfacher. Das heißt, der Körper stellt sich nach 3-4 Tagen halt um und fängt dann halt quasi Reserven vom Körper, Fett, sich zu ernähren. Und ich habe von vornherein bewusst halt mich dann die letzten 3 Monate reingehauen, dass ich dann halt ungefähr 8 Kilo Übergewicht hatte. Und das hat geholfen. Ich habe zwar den Nehberg gefragt und er sagte, du brauchst kein Übergewicht zu haben, weil Hunger ist nur Hysterie des Körpers. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich es doch brauche, weil ich kenne meinen Körper und ich zum Beispiel, wenn ich 250 Kilometer durch Gobi laufe, da verliere ich auch meine 5-6 Kilo und deswegen starte ich auch mit 2-3-4 zu viel, weil ich merke, hinten aus hilft mir das.
Du hast Nehberg gerade angesprochen, du hast ihn ja um Rat gefragt, hat er dir sonst noch irgendwelche Tipps geben können?
Ja, mein größtes Angst war Hunger. weil ich das bis dahin nicht kannte, weil wir Marathonläufern irgendwie hier immer Kohlenhydrate reinhauen. Und er sagte den Satz, Hunger ist nur Hysterie des Körpers. Ich war 2 Tage bei ihm zu Hause, dürfte bei ihm in seinem Wald mit ihm zusammen halt unter eine Plane halt schlafen. Ich habe dann auch so eine Plane gekauft, wie er damals hatte, so 3x4 Meter, so eine grüne Plane, die hat mich nur 9,24 € gekostet im Baumarkt. Und das war meine einzige Ausgabe. Und dann hat er gezeigt, wie man angeln kann, wie man so ein Floß bauen kann, wie man halt einen Backofen aus einem Loch bauen. Also ganz viele einfache Sachen. Wenn man die nicht weiß, denkt man, ja, wie überlebe ich? Wie kann ich mich retten? Wie kann ich mich schützen? Allein zum Beispiel der Faktor, wie man halt so eine Plane so aufbaut, richtig, dass man halt geschützt wird. In den ersten 3, 4, 5 Tagen war die Plane meistens morgens irgendwie total durcheinander und wenn es geregnet hat, war der Schlafsack auch nass. Nach keiner Woche, ich bin in den Wald reingegangen, hab so ein geschultes Blick gehabt, wusste genau, okay, da, beste Stelle, zack, die 3 Bäume, Seilspann, dies, das, draußen konnt's kübeln, egal, innen drinne war ich trocken, also du lernst sehr schnell, sag ich mal, dich quasi zu helfen. Und Survival einfach, es war mega.
Wenn du bei ihm 2 Tage zu Hause warst, hast du ja bestimmt auch sein kleines Privatmuseum dort im Wohnzimmer kennengelernt.
Ja, der hat mir sein wunderschönes Haus gezeigt, seine tolle Frau, seine ganzen Gegenstände, den er aus Amazonas, aus Afrika, also alles so Souvenirs, alles so jedes Messerstock, irgendeine Kleinigkeit, hat er mir Geschichten erzählt, ich war sprachlos. Ich als Fan dürfte beim Nehberg 48 Stunden halt Zeit verbringen und das war Wahnsinn. Ich bewundere diesen Mann.
Du hattest also fast 18 Tage Zeit, auf deinem Marsch nachzudenken, deinen Gedanken nachzuhängen. Kommt man da in so einen meditativen, gedanklichen Flow voller Erkenntnisse oder ist irgendwann der Geist eigentlich nur komplett leer?
Nein, du kommst in so einen Flow, aber nicht die ersten 3, 4 Tage. Da kommst du nur irgendwie, da kämpfst du nur eigentlich gegen Hysterie, gegen, ja, unterernährt, unterzuckert, also, dass der Körper rebelliert. Und irgendwann merkt der Körper, okay, ich bekomme keine Colas mehr und kein Bier und kein was auch immer, sondern jetzt geht's darum, dass ich dann halt mich von meinem Körper mich ernähre und dann kommt Schub, dann hat der Körper halt quasi Brennstoff, Fett. Und dann fängst du an halt quasi sehr klar zu denken. Und dann fängst du an zu denken, okay, was habe ich jetzt in meinen letzten Jahrzehnten gemacht? Wo will ich hin? Werde ich getrieben von irgendwelchen, sag ich mal, ich weiß nicht, anderen? Ist es das wirklich das, was ich tue, das, was ich auch will? Und kommst oben am Ziel, körperlich komplett entgiftet, mit ganz klaren Gedanken natürlich erschöpft und erleichtert, dass es dann ein Hinter ist. Und kommst nach Hause und gewisse Sachen habe ich dann halt geändert.
Kannst du dafür ein Beispiel geben?
Ja, einfach Nein zu sagen.
Zu was?
Zu einem Interview zum Beispiel.
Du hast mir vorhin gesagt, dass du bisher noch keine einzigen Podcasts interviewt
hast. So ist es, ja, genau.
Warum sagst du da Nein?
Weil meine Zeit ist zu schade.
Muss ich mich jetzt schlecht fühlen?
Nein, nein. Du hast den Bonus, dass wir haben gemeinsam einen Freund. Und er hat mich gebeten, das zu machen. Da sage ich, Jochen, für dich tue ich das, weil du ein cooler Typ bist, weil ich dich mag. Und weil ich beneide dich, dass du mit Albert Fuchs, Reinhold Messner, mit Kammerlan, mit
Kammerlander.
Ja, und auch mit Rudiger Neberg halt Interviews hattest. Und da dachte ich, ey, das gefällt mir. Das ist einer, wenn er mit mir ein Interview macht, dann machen wir das. Und deswegen einfach so lernen. Ich habe gelernt, einfach zu sagen, einfach, okay, meine Tage sind gezählt. Was will ich? Was ist meine Prioritäten? Wo ist meine Familie? Und. Und einfach zu sagen, nein, nicht, hier hat es wieder einen Gefallen, ich komme da hin und mach und noch eine Stunde und so. Nein. Und das ist eine Sache. Und dann ein paar Sachen, anderen auch natürlich, private Sachen, wo du denkst, okay, in dem Bereich lenken wir um und machen es anders und sagen da auch nein. Und da drüben machen wir mehr.
Ich wollte sagen, Nein sagen ermöglicht dir auch Ja zu sagen, nämlich bewusster Ja zu sagen.
So ist es.
Inwiefern ist es dir wichtig, dass deine sportlichen Aktivitäten dir auch immer wieder die Möglichkeit geben, zu reisen, unterwegs zu sein, in der Gobi zum Beispiel?
Ja, also der Sport und das Abenteuer und die Challenges sind vielleicht auch Mittel zum Zweck. weil Reisen ist meine große Leidenschaft. Nur ich habe gelernt durch diese Challenges, dass wenn du reist mit einer Aufgabe, die hart ist, wo du leidest, dann lernst du das Land sowas von anders kennen. Das ist keine Touri-Reise, das ist eine Reise mit Challenge, wie jetzt die Bulli-Geschichte. Wenn ich ganz normal mit meiner Kreditkarte nach Peking gefahren wäre, würde ich auf der Strecke diese paar hundert Leute, die ich kennengelernt habe, niemals kennengelernt hätte. Das heißt, du bist auf einmal angewiesen an Menschen, die einem helfen, weiterzukommen. Und das ist ein Teil des Challenges. Und deswegen, du verbindest das Land mit Kultur, mit Menschen, die anders denken, ticken, an andere Sachen glauben oder erzählen. Und das beflügelt mich. Und das gibt mir einfach Motivation, wenn ich zurück bin, zu sagen einfach, wow, Wahnsinn, habe ich das Glück, diese Menschen kennenlernen zu dürfen, von dem mich so ernähren.
Ja, dann sprechen wir doch mal über die Bulli Challenge. Du hast sie ja gerade schon erwähnt. Worin besteht bzw. bestand die grundlegende Idee hinter diesem Projekt?
Ich habe in den USA eine ganze Reihe von sehr schöne, aber auch harte Challenges gemacht. Beispiel Badwater Run, das ist ein Ultralauf über 135 Meilen durch Death Valley in July. Der ist richtig brutal.
So ein absoluter Wüstenlauf.
Das ist der härteste, sag ich, meine Meinung. Dann Race Across America, viermal gemacht. Und das war jedes Mal, du kommst hin, Stress pur, und dann kämpfst du, und dann bist du im Ziel, und dann fährst du nach Hause. Weil dann bist du platt. Aber ich wollte das Land kennenlernen und die Menschen. Und dann bin ich von Frankfurt nach L.A. geflogen. Und wollte das Konzept machen, L.A., New York, 5000 Kilometer. Bin gestartet am Ozean, am Santa Monica Beach, so ein Strand da in L.A. Bin gestartet ohne Geld, ohne Kreditkarte, nichts zu essen, nur mit meinen Klamotten und Rucksack und einen Schlafsack und auch natürlich ein Zelt. Und dann habe ich mir ein Konzept überlegt, wie ich das schaffe, die Menschen zu motivieren, mich zu sponsoren. Und dann habe ich ein einfaches Konzept entwickelt. Und zwar, ich habe Kleeblätter gepflückt, hier bei mir zu Hause.
Und ich habe hier eins. Hast du anscheinend auch immer welche dabei, für alle Fälle.
Ich habe heute eins gefunden wieder. Da ist er. Ja, das ist ein Kleeblatt. Das ist aber kein echter Vierer, sondern nur ein Dreier. Aber ich habe dann halt immer so die im Vierten dazugeklebt, weil ich habe noch nie einen Vierer gefunden. Und dann habe ich dieses Shamrocks, ist in Irland ein Symbol für Glück. Und da habe ich die Menschen angesprochen und gesagt, okay, Leute, wenn ich euch das schenke, dann bringt das euch vielleicht Glück in eurem Portemonnaie. Und wenn ihr mich hilft mit Geld oder Nahrung oder ein Transport oder eine Übernachtung, egal was, dann schicke ich euch ein Buch, wo ihr im Buch erwähnt sind und bedankt. Und mit der Nummer ist das Ganze aufgegangen. Das war so krass. Ich habe die ersten drei Tage knapp $2000 verdient.
Mit Kleeblättern?
Mit Kleeblättern.
Das klingt ja nach einer guten Geschäftsidee.
Also ich habe die Menschen das geschenkt und die haben sich im Buch gesehen.
Wie hast du sie angesprochen? Wie bist du überhaupt auf diese Menschen gekommen?
Genau, ganz einfach. Ich habe da erstens zum Beispiel jetzt so einen Babyjogger gehabt, der ist zugeklebt mit Schrift und dies und das, dann halt auch angezogen wie so ein Sportler mit Sponsoren. Dann habe ich zwei Fahnen, große Fahnen, amerikanische Fahnen, das kommt immer sehr gut in Amerika.
Natürlich.
Das mögen die Amis. Und eine deutsche Fahne. Und dann habe ich verschiedene Gimmicks ausprobiert. Zum Beispiel, ich hatte so ein Schild mit einer irischen Fahne, schon drauf, I'm Irish, help me. Auf der anderen Seite war, I'm German, help me. Die Amis, viele kommen aus ursprünglich aus Irland, also ganz, ganz viele. Und die amerikanischen Amis sind mehr Iren als die Iren selber. Also die feiern St. Patrick's, trinken grünes Bier und machen Sachen, die bescheuert sind, aber egal. Und dann gibt es in USA auch gefühlt ein Drittel oder nicht ganz so viel Abstand Deutschen. Und die haben so dieses Wurzelbedarf, weil die in den USA keine richtige Wurzeln haben. Und dann habe ich die Menschen halt angesprochen mit mein kleine Show mit Fahnen und Kleeblätter geschenkt und dem überzeugt, auch mit einem Prospekt, mit Bilder, so in den USA kennt keine die Kelly Family, aber so ein paar Kelly Family Bilder und dann auch Wüstenläufe und dass die Glaubwürdigkeit ein bisschen da ist. Dass die Leute sagen, ah ja, stimmt, der war auf Hawaii beim Ironman, der hat die Wüste gelaufen und den Marathon und Badwater. You did race across America? Wow, ne? Das ist so in USA so schon ein Namen, da wissen die. Und dann sage ich, ja, how can we help you so? Ich sage, ja, yeah, I need dollars. Ne? And you get this book and your name is in the book. Und das hat funktioniert, das ging auf. So, das war Wahnsinn. Ich konnte mich vor Hilfe und Geld nicht retten. Ich habe
wie zu guten alten Kelly-Zeiten.
Knapp $2,000 in 3 Tagen schnorren. Und dann habe ich mir ein Auto gekauft und bin weitergefahren. Ich dachte in Las Vegas, boah, das Auto, das ist alles viel zu schnell. Habe das Auto verkauft, bin alles Fahrrad gefahren. Und dann war ich ohne Probleme nach 2 Wochen und 2 Tagen in New York. Und hatte immer noch $400. Also ich habe irgendwann aufgehört zu arbeiten. Ich habe irgendwann aufgehört zu betteln. Ich hatte so viel Cash und ich konnte halt ja Ravioli-Dosen kaufen für $1,29. Da habe ich 4 Stück am Tag gegessen. Da war ich satt. Und dann bin ich geradelt. Und als ich im Ziel war, dachte ich, Wahnsinn, irre. 183 Menschen kennengelernt. Jeder hat mich geholfen. Auf dem Flug zurück, sagte ich, von Berlin nach Peking. Weil als kleines Kind wollte ich immer, wir haben in Paris 3 Jahre gelebt, in der Kelly Family in die 80er Jahre. Da haben wir im Metro gespielt, also da ging es uns, da waren wir finanziell pleite. Ging es uns richtig dreckig. Und da gab es in Nord-de-Gare, also die Gare du Nord mache ich jetzt. Gare du Nord. Das ist der Bahnhof. Der Bahnhof in Paris, einer von 3 oder 4. Und da gab es einen Zug, und das ist schon jetzt über 30 Jahre her, im Mittel der 80er Jahre, genauso sagen 4 oder 83. Und da gab es einen Zug. Dieses Zug fuhr von Paris nach Peking in 2, 3 Wochen. Transsibirien. Vielleicht umsteigen in Moskau oder Istanbul, ich weiß es nicht genau. Und ich habe damals als kleines Kind immer das Thema Abenteuer geliebt und sagte, wenn ich groß bin, irgendwann steige ich in diesen Zug. Da gab es zum Beispiel erste Klasse, wirklich mit 3-Gang-Menü und weißen, also die
weißen Handschuhen.
Genau, die Menschen, die da serviert haben. Es war Wahnsinn. Also innen drinne war es plush, wie 1920 so gefühlt. So habe ich das zumindest als Kind empfunden. Und dann dachte ich, ey, Wahnsinn, du wolltest immer nach Peking. Und dann machen wir das halt quasi mit einem alten VW-Bus.
Was ja nicht ganz erste Klasse ist.
Nein, weil erste Klasse ist auch nicht mein Stil. Das würde auch mir nicht passen und ich brauche keine erste Klasse. Das finde ich eigentlich total langweilig und irgendwie so, keine Ahnung, du bist dann einfach nur so, du platzt vor Essen und kannst überhaupt nichts genießen. Ich finde Leiden und Hungern total spannend, weil du einfach dankbar wärst.
Wie hat dein Sohn Luke auf den Vorschlag reagiert?
Genau, mein Sohn Luke, der Älteste, der ist 19 und der hat viel Erfahrung im Ausdauersportbereich. Der hat schon Marathon gelaufen und Kilimanjaro und mit mir Race Across America beim letzten Mal im Viererteam großartig mitgemacht und ist im Laufverein und macht dieses Wochenende Cross-Wettkampf gehabt, letztes Wochenende Cross-Wettkampf, also der ist sehr, sehr aktiv und sehr auch talentiert und begleitet mich seit er 12 ist bei diesen ganzen Wettkämpfen, aber immer hinter die Kamera, Jungs, weil er noch nicht volljährig war und ich und meine Frau wollten das so und jetzt ist er erwachsen und kann selber entscheiden und dann habe ich ihn gefragt, was hältst du davon, wenn du mitkommst? Und zwar vor der Kamera und nicht hinter der Kamera wie in den letzten Jahren. Und dann, du hast auch Führerschein, du kannst auch fahren, können wir zusammen uns abwechseln und dann wird das Ganze vielleicht einfacher. Und er sagt, ich bin sofort dabei. Und ich habe mich gefreut, natürlich, weil es einfach, wenn du Unterstützung hast von eigener Familie, dann ist es eine coole Geschichte. Und dann sind wir gestartet am 15.07. und dann ging es los und wir waren nach 27 Tagen im Ziel. 13.000 Kilometer. Wir sind von Deutschland erstmal direkt an der Ostsee, dann Polen. Dann kamen die 3 baltische Länder. Von Tallinn sind wir rüber nach Helsinki gefahren mit der Fähre. Dann Finnland, rüber Russland, St. Petersburg, Moskau, dann Richtung Kasachstan. Dann von Kasachstan wieder hoch über Sibirien, dann über den Balkaisee, Hauptstadt Irkutsk, dann weiter in die Mongolei, dann komplett von Norden nach Süden in die Mongolei, über die Hauptstadt. Und dann haben wir da 2 Tage noch gewartet an der chinesischen Grenze, mit der Hoffnung, dass wir rein dürfen. Wir mussten Kennzeichen machen, Führerschein machen.
Chinesischer Führerschein.
Genau. 10.000 Papieren und Stempel und keine Ahnung was. Und dann dürften wir fahren und dann sind wir noch die letzten 700 Kilometer nach Richtung Peking. Man muss aber auch fairerweise sagen, wir dürften dann nicht alleine fahren. Das heißt, hinter uns war ein Konvoi. Das Kamerateam dürfte da nicht filmen, nicht verboten. Das heißt, wir haben selber alles gefilmt, ich und Luke, weil die haben keine Drehgenehmigung gehabt.
Nur und nicht für Peking oder?
Für ganz China.
Okay.
Also die dürfen, warum nicht? Also. Weil es ist sehr kompliziert und das dauert ein halbes Jahr und länger. Und dann haben die es nicht erlaubt. Und die Kamerajungs haben auch die Kameras nicht angefasst, weil du hast 2 sehr nette Aufpasser und die sind wirklich nett. Aber wenn die keinen Bock haben, dann wird es von nett auf sehr unangenehm.
Und dann holen die auch noch ihre Freunde, die vielleicht noch unangenehmer sind.
Genau, und dann sitzt du da in so einer Zelle und hast da keinen Spaß. Und deswegen haben wir uns sehr angepasst an das, was China will. Und wir waren auch sehr dankbar, dass wir überhaupt rein dürften. Deswegen, und ich war schon 4-mal in China davor und ich kenne dieses Land. Und deswegen, wenn ich da hingehe, dann verhalte ich mich so, wie die das gerne hätten. Und dann sind wir gefahren, China Wall, und dann weiter nach Peking. Und da haben wir das Auto dann am Flughafen abgesetzt und sind dann abgesetzt worden am Flughafen. Also der hat uns begleitet, dieser einer, vom ersten bis zum letzten Moment. Und der Weg war gegeben und kein anderer Weg. Und das dürfen wir und das dürfen wir nicht. Und alles super freundlich, aber bestimmt.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du warst schon einige Male zuvor in China, unter anderem ja auch mal mit der Kelly Family. Dort seid ihr eingeladen worden, eine Show dort zu geben. Und das war ja relativ, ja, kurios.
Ja, und ich glaube, dass das auch wirklich ein Teil der Grund war, warum die erlaubt haben, dass wir da rein dürften. Und die wussten auch ganz genau, dass wir einen Bericht machen für Stern-TV und dies und das und hast du nicht gesehen. Und die haben uns im Voraus gesagt, verarscht uns nicht, also die Agentur, die uns die Visum bekommen haben. Wir wissen genau, was ihr vorhabt. Und ich sag mal ein Beispiel, die sagten, der Kameramann, der war schon vor 6 Jahren in China als Tourist und hat bei den Olympischen Spielen den Fabian Hambüchen gedreht. Das wussten die. Und dann hat er die Tapes irgendwie genommen und war halt quasi wieder zurück. Und das haben die irgendwie gecheckt. Und sagten, pass mal auf. Und ich glaube, dass die einfach begeistert waren, dass die Kelly Family 98 oder 96, vor 20 Jahren, über 20 Jahren, eingeladen worden ist vom Kulturministerium in China über eine Agentur hier in Deutschland mit einem chinesischen Mann, der heißt Hao. Ich weiß nicht, ob das ihn noch gibt. Und der wollte die Kellys in China haben und wir waren da und haben da Konzerte gespielt und TV gemacht und wir kamen da hin und es war immer voll. Und
aber du warst ja eigentlich sicher, dass auf gar keinen Fall da irgendjemand kommen würde, weil ihr wart ja eigentlich gar nicht bekannt in China zu diesem Zeitpunkt.
Ja, klar, natürlich. Es war so, weil ich habe da damals noch die Konzerte alle organisiert und es hieß so, ja, ist alles voll, ist alles voll. Und die haben getobt und alles Mögliche und die haben sogar Schilder gehabt. Aber wenn du mich heute fragst oder damals, ich glaube, die haben die alle gezwungen zu kommen. Das war Fake News. Das war irgendwie so, es wird inszeniert. Und dann waren 5 Kamerateams da und dies und das und hast du nicht gesehen.
Hat ja auch keiner mitgesungen. Kann ja die Texte nicht.
Nein. Und danach, sag ich mal, wir waren wirklich 2-3 Mal da und jedes Mal war das irgendwie so alles so mit Pressekonferenz und dies und das und Konzert voll und hast du nicht gesehen. Aber wir haben zum Beispiel noch nie von einem China-Fan eine E-Mail oder ein Gruß oder ein Brief oder irgendwas danach wieder gehört, gesehen. Also egal, es war auf jeden Fall eine unfassbare Experience, da zu sein. Und diese Filme und diese Fotos und so, die gibt's alle noch. Und klar, hat man das auch genutzt, eine Genehmigung zu bekommen, dass man halt da reinfahren darf und dieses Projekt ausüben dürfen. Und ich glaube, das hat geholfen.
Aber bevor wir jetzt schon nur über die letzte Etappe sprechen, würde ich gerne noch ein paar Etappen ansprechen, die vorher stattgefunden haben.
Ja.
Du hältst auch immer noch das Kleeblatt in der Hand. Du bist immer noch fleißig am Sammeln, hast du gerade gesagt. Du hast es heute gefunden, weil es einfach so wunderbar funktioniert hat in Amerika. Das heißt, auch bei der Bully Challenge waren wieder ein Haufen Kleeblätter mit im Gepäck.
Genau, 500 Stück haben wir gebastelt im Voraus und haben ein paar übrig. Und das Konzept funktioniert überall. Das ist ein Symbol, den jeder weltweit anscheinend kennt. Und natürlich verpackt mit einer Story, mit Bildern, mit einem Buch, was auch cool und unfassbar geil funktioniert hat, ist diesmal, und das werde ich auch beim nächsten Mal auch machen, ist, ich habe einen Freund, der hat mir 5 komplette große Müllsäcke geschenkt mit Eisbären, Teddybären.
Plüschbären.
Genau. Und aber hochwertige. Und dann hat man die halt auch getauscht. Das lief voll. Also jeder, der Kinder hat oder so, ein Teddybär ist was Emotionales, hat dann halt sofort geholfen. Dann habe ich noch jemanden, der mich 4-5 Kisten mit Klamotten, nicht irgendwelchen, sondern halt auch Klamotten, wo alles mit Pulli.
Mit einem Logo.
Genau, alles mit diesem VW-Bus. Es ist eine Company, die macht das halt alles für VW Classics und alle Bully-Fans ziehen das an und da gibt's halt eine Mütze und ein T-Shirt und einen Pullover und hochwertig. Und das haben wir auch dann halt verschenkt als Tauschgeschäft. Und dann auch noch on top Schmuck. Also jetzt sag ich mal kein Gold, aber so Designerschmuck. Und dann noch zusätzlich noch Bücher und CDs von der Kelly Family. Und das lief auch gut, auch wenn wir uns nicht kannten. Das fanden die irgendwie interessant und lustig. Ne? Eine große Familie ist bunt, irgendwie hier und dann die Bücher, alten Bücher, wo man sieht, boah, was sind das denn für abgefahrene Menschen, ne? Und dann erzählt man die Geschichte über die Kelly Family und das kommt ganz gut an.
Ein Zyniker könnte ja fragen, warum, wenn man selbst genug Geld hat, so eine Unternehmung durchzuführen, warum man dann darauf setzen soll, Menschen zu finden, die einem dann ihr Geld geben, um diesen Reisetraum zu verwirklichen.
Weil es für mich spannender ist. Also für mich ist es, vielleicht ist es egoistisch von meinerseits, aber es ist mir egal. Ich finde, dass der Challenge dadurch erheblich härter ist. Es ist schon anstrengend genug, mit einem alten 50-jährigen Bulli halt durch die Karpaten zu fahren und zu hoffen, dass der nächste Schlagloch nicht meine Achse kaputt machen wird. Aber dann halt noch den Reiz zu haben, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt Geld. Aber so viel Geld brauche ich gar nicht, weil Benzin ist erstens in Russland weniger als die Hälfte so teuer wie hier. Das Auto verbraucht nicht ganz so viel. Wir fahren langsam, dass wir halt den Motor nicht überstrapazieren oder ist er nicht halt überheizt. Wir haben insgesamt ungefähr 1.700 Euro Gebrauch an Sprit und Öl und irgendwelche Kleinigkeiten, die wir kaufen müssten. Nahrung haben wir über Tauschgeschäft gemacht. Das lief Bombe. Also so ein Pulli kostet 80 Euro und dann kriegst du dafür, keine Ahnung, 3 Euro Obst. Ich glaube, das war für die Leute ein cooles Geschäft.
Und für euch auch, weil es euch gezwungen hat, eben immer wieder mit den Einheimischen wirklich in Kontakt zu kommen.
Dadurch, dass du kein Geld hast, dann musst du halt lernen, halt irgendwie mit Menschen zu kommunizieren und das führt zu Kommunikation. Und das ist ein Großteil des Reizes.
Großteil des Reizes war sicherlich auch der VW-Bus an sich. Du hast gerade schon gesagt, es war ein recht altes, klappriges Gefährt.
Ja.
Und muss ja bei dir auch sehr schöne Erinnerungen geweckt haben, denn ein VW-Bus war ja auch der allererste Bus, mit dem ihr als Kelly Family unterwegs wart.
Ja, also ich verbinde dieser alte VW T1 mit der Kelly Family, weil es auch unsere erste Tourbus war. Später kam der London-Bus, weil mehr Kinder kamen dazu und wir uns so eins gekauft haben und das leisten konnten. Aber der T1 Bulli ist Kelly Family und Historie. Unsere erste Kassette auf dem Cover, nicht nur aus dem Bier drauf, sondern auch der Bulli. Und das ist so ein bisschen back to the roots für mich. In der Zeit, wo meine Eltern noch gelebt haben. Und ich bin Autofan, also alte Autos, aber so bezahlbare Autos. Keine Ferrari, sondern halt eine Ente finde ich total spannend und ein Käfer. Und so ein T1, der T1 ist natürlich das Auto für ein Autoverrückter.
Ihr seid ja damit aber auch nicht nur rumgefahren, wenn ihr auf Tour wart, sondern ihr habt ja darin auch wirklich gelebt.
So
mit
ist es.
All diesen Menschen.
Wir haben Mutter, Vater, wir waren bestimmt 7 oder 9 Kinder drin gelebt. Also gelebt, alle konnten natürlich nicht drin schlafen. Wir haben dann halt quasi am Parkplatz draußen geschlafen. Meine Mutter drinnen mit den kleinen Kindern. Und so sind wir halt mit so einem VW-Bus, bis wir den ersten Doppeldeckerbus hatten. Ich überlege, 76. Und dann hatten wir 78, 1,5 Jahren gereist. Das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man so einen Bulli vor einem hat, wie klein das ist. Das ist nicht wie ein VW-Bus, so ein neuer. Der ist gefühlt doppelt so groß. Und selbst da drin mit 9 Leute oder so. Auch klar, wir waren alle kleine Kinder und Babys und so. Aber es war die schönste Zeit.
Und manchmal auch ein bisschen gefährlich. Auf dem Weg nach Irland war es, glaube ich. Da wäre euch ja fast mal um die Ohren geflogen.
Ja, ja. Also das war auch eine Schrottkarre. Das Auto hatte kaum noch Bremsen und vollgeladen mit 10 Kellys und Gepäck bis an die Decke. Und ja, das Motor, das ist eine luftgekühlte Maschine mit 36 PS. Und das Ding hat einmal gebrannt sogar. Und da hat man es gelöscht und hat trotzdem weitergefahren. Das größte Wunder an der Zeit, wo wir, sag ich mal, auf der Straße gelebt haben und immer finanziell pleite waren, dass uns nie was passiert ist. Das ist bis heute noch für mich ein Rätsel, weil wir hatten so viele Situationen, die gefährlich waren oder gefährlich werden könnten oder keine Menschen uns wehgetan haben oder keine Autounfälle oder sowas. Also keine seriösen, wo jemand zu Schaden kam. Das ist ein großes Glück.
Auch für die Musikgeschichte, denn im Buch kommentierst du diesen einen Brand wunderbar trocken. Zitat, man kann sich ausmalen, was passiert wäre, wenn das Ding explodiert wäre. Dann hätte es nie auch nur einen einzigen Kelly-Hit gegeben.
So ist es halt. Für manche,
dramatische Vorstellung.
Genau, für manche schlecht und für anderen Gott sei Dank.
Okay, also ihr habt euch jetzt für diesen Bulli entschieden gehabt. Ihr habt ihn auch ein Stück weit wieder instand gesetzt. Ihr habt den bewusst, ich fasse jetzt mal ein paar Sachen zusammen, damit wir noch ein paar Stationen ansprechen können. Ihr habt ihn ganz bewusst nicht neu lackiert, damit er vielleicht auch ja ein bisschen eher so die Geberlaune weckt bei den Menschen, die ihr unterwegs getroffen habt. Und mit diesem Auto seid ihr also aufgebrochen. Es ging in Berlin los, am Brandenburger Tor, dann weiter nach Rostock. Was war das so in den ersten, sagen wir mal, 500 bis 1000 Kilometern für ein Gefühl, jetzt wirklich unterwegs zu sein und diese Tour angehen zu können?
Die ersten 5, 6 Tage, wir hatten jeden Tag Ausfälle. Lichtmaschine kaputt, Batterien funktionieren nicht, der Luftkühler hinten kaputt. Also wirklich, wir hatten jeden Tag nur mit Werkstatt zu tun, mit Reparieren und Ersatzteilen. Wir waren gut vorbereitet. Wir haben quasi alles doppelt und dreifach mitgenommen. Also alles, was, sag ich mal, man wechseln kann, bis auf den Block. Quasi auch Vergaser, Lichtmaschinen, haben wir auch alles ausgewechselt, weil irgendwann gingen die Sachen, warum auch immer, kaputt, obwohl die Maschine neu war. Der Zweifel für mich, also in tiefsten Polen, ich dachte, wenn es so weitergeht, wenn wir niemals ankommen, wir haben nicht mal 1000 Kilometer und haben schon jeden Tag die Hälfte der Zeit damit zu tun, dass wir überhaupt die Karre am Laufen halten. Irgendwann hat uns ein Tomek, glaube ich, der heißt, in tiefsten Polen, Mechaniker, das Auto so hingerichtet, dass das Ding bis kurz vor Peking lief. Also der hatte einfach ein Händchen dafür und hat die Schrauben richtig festgezogen oder nicht zu fest und nicht zu locker. Er hatte es drauf. Und dann lief das. Und dann die ersten Länder im Osten, also nach Polen, kommen dann halt, ich glaube, Lettland, Estland, Litauen, so ungefähr oder umgekehrt. Da lief die Karre bombig, dann Finnland. Und sobald wir in Russland waren, dann war es natürlich ein absoluter Traum, weil ich liebe diese Ostblock-Ländern, da wo die Menschen zum Teil auch wirklich kämpfen ums Überleben. Moskau selber nicht. Moskau ist ja eine sehr moderne Stadt. Aber dann halt wieder so 1000 Kilometer von Moskau in so typische Ostblock-große Städte, die sehr grau sind, wo irgendwie ja, große Fabriken und es raucht überall und so.
Was liebst du daran?
Ich mag das. Es ist einfach so, dass das wahre Welt, ne? Nicht nur so Glamour und schön und alles glänzt und toll und so. Und wenn du so eine Stadt siehst, wo die Menschen weil wirklich aber und was sie daraus machen, dass die Menschen einfach aus der Situation, die nicht so cool ist, irgendwie trotzdem ein cooles Leben führen und happy sind und glücklich und Familien halten zusammen. Ich mag das, ja.
Ist dir sonst etwas aus der Russland-Episode ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Moskau ist natürlich eine Stadt, die ist moderner zum Teil wie die meisten Städte in Europa. Okay, dann gehst du weiter in Russland. Was ich sehr schade finde, ist, dass die Russen, viele fahren extrem gefährlich. Sowas von gefährlich, das ist unvorstellbar, wie die auf eine Landstraße fahren. Also die fahren vier Spuren. Die überholen an Stellen, wo du denkst, das geht nicht. Das geht nicht, und das nicht einer, sondern halt sehr, sehr, sehr viele. Dann hast du das Problem natürlich auch in Russland, dass du halt so in die Straßen, und da gibt es halt diese russische Löcher, nicht, die einfach so. Die sind zwischen 30 Zentimeter und einen Meter breit.
Schlaglöcher.
Und die sind gefühlt Meter tief manchmal. Und jedes Mal, wenn du über so ein Teil rüberrollst, weil du es nicht geschafft hast, irgendwie ihn zu vermeiden, denkst du, das war's. Jetzt ist die Achse hin und jetzt kannst du das Bulli verbrennen, oder eine Achse wirst du niemals da finden. Faszinierend war zu sehen, wie die Russen, sag ich mal, auf diesen Auto abfahren. Wahrscheinlich, also vermute ich, dass, weil der Ostblock erst gefühlt 2 Jahrzehnten mehr auf ist, als es früher war, dass diese Autos nie in Russland gefahren sind. Und das Auto ist ja bekannt durch die Werbung weltweit, das ist ein Symbol für Freiheit, Peace and Love und Surfen und Familie und Emotion. Und die waren, also wer glaubt, dass das Auto hier ein Hit ist, ist das Auto in Russland ein totaler Hit. Und am schlimmsten in China. In China drehen die Leute über so ein Auto vollkommen durch. Bis vor ein Jahr war das halt in China nicht erlaubt, Oldtimers einzuführen. Deswegen haben diese Menschen dieses Auto noch nie gesehen. Es gibt es sogar nur ein paar, wenn überhaupt, die jetzt in den letzten 1-2 Jahren eingeführt sind. Und die kennen das Auto anscheinend von dieses Image, was dieses Auto verkörpert. Und die standen da wirklich überall, an jeder Tankstelle, Autos überholen, die hupen, die standen da mit ganzen Klassen, die haben Fotos gemacht. Das Auto selber war so die halbe Miete.
Eine ganze Zeit später habt ihr dann den mächtigen Baikalsee erreicht. Ja. Welche Eindrücke sind dir von seinen Ufern in Erinnerung geblieben?
Ich war schon zweimal da zuvor. Und einmal war ich dann im Winter da, und da gab es einmal ein Rennen,
auch hieß, so ein Ultramarathon.
Genau, 250 Kilometer, Schlitten, die man zieht, Selbstversorger, und dann läufst du über den gefrorenen Balkansee. Und da ist bei minus 15, 20 Grad mit viel Wind und dies und das, und hast du nicht gesehen. Hartes Rennen, aber war mega cool. Und jetzt dürfte ich natürlich...
Du warst ja bei diesem Rennen auch etappenweise oder phasenweise allein unterwegs und hattest dann auch ein bisschen Angst vor Wölfen und vor Bären. Und hast dich dann aber erinnert, dass ein Einheimischer in Alaska dir mal erzählt hat, du musst nur richtig Lärm machen, dann klappt das schon.
Ja, das ist, Tiere greifen Menschen in der Regel nicht an, sondern halt, wenn die überrascht wird oder Angst haben, auch Schutz. Und deswegen, wenn du an diesem Baikalsee halt quasi dich bewegst, und dann hast du Bären und Wölfe, die auch dann am Ufer Wasser irgendwie suchen. Auch wenn es gefroren ist, gibt es überall so Risse, weil diese Eisschollen, die sind halt in Bewegung. Und ja, wenn du nah am Ufer, dann siehst du auch Pfoten von solche Tiere. Und diese Tiere, die machen mir Angst. Und wenn du aber regelmäßig entweder laut schreist, singst oder klatscht, dann vermeidest du halt quasi vielleicht ein Tier zu überraschen, der sich hinterher bedroht fühlt. Und wenn der dann von Weitem schon einen hört, dann ist der weg. Und dann hast du mehr Sicherheit.
Klatschen, singen, wofür hast du dich entschieden?
Genau, ich habe meistens gesungen oder geklatscht, aber keine Kelly-Songs, sondern halt, ich singe gerne so spanische oder irische Volksmusik. Und so eine Art Schlager, oder ich höre aber lieber Heavy Metal, aber das kann man so a cappella.
Ich auch übrigens.
Ja?
Kennst du Manowar?
Ich kenne Manowar, ja.
Ich hatte den Sänger schon.
Ja?
Bei Weltwach, Eric Adams. Das nur so am Rande.
Wow. Das ist cool.
Was hörst du?
Ich höre gerne Rammstein zum Beispiel.
Okay, gut. Ist ja Till dein Freund auch. Ihr wart ja zusammen am Yukon.
Genau, ja. Mhm. Und Rammstein ist ein cooles Band, aber auch, keine Ahnung, Aerosmith ist auch eine coole Band. und ein AC/DC ist zwar nicht wirklich Heavy Metal mehr, das ist mehr so
Hard
so
Rock.
Hard Rock.
Fair enough.
Aber es ist cooles. Mein erstes Konzert war AC/DC in der Grugerhalle in Essen. Und da waren gefühlt 10.000 Menschen und das war so laut. Ich war 17 Jahre alt und dieses Konzert hat mich so beeindruckt, dass das bis heute noch irgendwie hier in meinem Kopf geblieben ist. Und genau, aber unterwegs am Balkansee bei diesem Black Ice Race Run in Winter bei minus bis zu 20 Grad bin ich da halt quasi die letzten, am Anfang die ersten 150 zusammen mit Eberhard, einem Kumpel von mir. Und der ist dann halt von Rennen entzogen worden. Der hatte seine rechte oder linke Hand sehr stark verletzt, also erfroren, so extrem, dass die Fingern komplett geschwollen waren. Der hat bis heute noch drei Fingern, die sind komplett
taub
und die hätten entfernt werden müssen und schwarz und alles Mögliche. Und also die Probleme, die zum Beispiel ein Messner von den 8000ern auch erlebt hat und anderen Bergsteigern. Und der musste dann entzogen worden. Und ich bin dann halt weitergegangen. Und klar, es ist sehr, sehr gefährlich, wenn du zum Beispiel in der Nacht, man kann sich so vorstellen, wenn du in der Nacht durch den Balkansee und du hast draußen minus 20 Grad und dann hast du diese Eisschollen, die in Bewegung sind und du fällst im offenes Wasser, weil du es nicht gesehen hast oder weil es nur so leicht zugefroren ist, aber nicht stabil oder stark genug, dass du dann drauf treten kannst. Wenn du reinfällst und kannst dich selber nicht schnell retten und weißt nicht, wie du dich retten kannst oder sollst, dann sterbst du.
Ja, weil es einfach zu kalt ist.
Ist zu kalt.
Du wirst nicht mehr trocken.
Du kannst nach 5 Minuten, 3 Minuten, 10 Minuten, du kannst ja die Hände nicht mal auf und zu machen. Du kriegst keine Hose an und aus und du kriegst, es ist vorbei. Und wenn auch noch die Klamotten, sag mal, vom Pulk auch noch, sag ich mal, komplett durchnässt sind, ist over. Es ist. Aber ich habe durch den Südpol eine coole Ausbildung bekommen, wie man lernt, ins Wasser zu fallen und trotzdem, sag mal, sich zu retten. Erstens musst du ganz diszipliniert natürlich auch den Pulk von dem Mensch halt trennen. Der Pulk muss natürlich auch.
Was ist der Pulk? Also der Pulk Schlitten,
ist,
oder?
Genau, der okay. Schlitten, den man zielt, der muss wasserdicht sein. Das heißt, dann springst du raus und dann musst du innerhalb von keine 10 Minuten Zelt, Schlafsack, Kocher, Wärme sofort rein, komplett ausziehen. Du musst dich komplett erstmal nackt ausziehen. Du bist aber in so einer Adrenalinschub, dass wenn du weißt, was du tust, dann klappt das in der Regel, dass du halt es überlebst. Und das habe ich in Kauf genommen, riskiert. Und es war aber sehr, sehr schön, halt den Balkansee halt im Sommer in August zu sehen.
Jetzt bei der Bully Challenge.
Das, jetzt ja, genau. Jetzt wieder zurück bei der Bully Challenge. Und das war einfach eine ganz andere, sag mal, Botanik. Es ist nicht alles irgendwie vereist und kalt und alles schwierig, sondern halt einfach alles wunderschön. Und da drin, auch wenn das Wasser nicht so warm ist, bei 17 Grad zu schwimmen und diese Natur zu sehen und dieser See so zu schauen und dann stundenlang am Ufer zu fahren, es war unfassbar.
Ihr habt euch dort zum Beispiel mit einem alten Mann unterhalten namens Alexander Petrovic.
Ja.
Das war ein Kfz-Mechaniker, der wegen Perspektivlosigkeit aus der Ukraine dann dorthin an den Baikalsee in ein kleines Dorf gezogen ist. Was habt ihr von ihm über sein Leben erfahren?
Er lebt mit seiner Frau da, der ist über 80, aber wenn man ihn sieht, denkt man, der wäre vielleicht so Mitte, Ende 60, also von seiner Fitness und von seiner Gesundheit und von seiner Klarheit im Kopf. Der lebt da sehr rustikal, der hat alles barrikadiert, der hat da zwei große Hunde. Es war nicht so einfach, mit ihm zu quatschen.
Hat er vor irgendwas Angst?
Ja, es kann sein, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Wir sind Fremden, wir standen da, wir konnten sehr schwer kommunizieren. Mein Sohn Luke hat Russisch gelernt in der Schule, 10 Jahre lang, konnte uns auf der ganzen Tour sehr viel helfen. Es war total interessant zu sehen, wie er halt mit Russisch kommuniziert. War aber auch in Russland ein paar Wochen als Austauschschüler damals. Und dann hat man mit ihm gesprochen und irgendwann hat er gemerkt, also es gibt Wege, wie man halt vielleicht Menschen für einen gewinnt. Das heißt, komm und dann so Geste, man spricht und dann schenkt man was, das ist wichtig. Und dann zeigt man ein paar Bilder, Kelly Family und ein paar Wettkämpfe oder dies oder das. Und dann merkt man auf einmal, dass der aufgeht und dann auf einmal kriegst du nicht mehr los. Dann will er, dass du bei ihm zu Hause einziehst. So gefühlt. Am Anfang bleib weg und irgendwann, wenn der das Vertrauen hat, dann ist er froh, weil du unterhaltsam bist, weil du ihm einfach Abwechslung gibst. Und er erzählt über sein Leben ganz stolz und kotzt sich aus über irgendwelchen Probleme, die es da gibt und erzählt Sachen, die interessant sind.
Was hat er zum Beispiel für Probleme?
Probleme zum Beispiel die Chinesen, die pumpen halt quasi Wasser vom See ab und alle Bauern und alle Einwohner haben viel Angst, weil die leben von diesem großen See und die Chinesen haben ein Pipeline da irgendwie angeschlossen und haben da halt mit der Politik sich geeinigt, dass sie dann halt da Wasser ziehen und dann ziehen die Wasser nach China und ich weiß nicht, ob der Bauer recht hat oder er oder die anderen, dass der Pegel sinkt und Rohstoffe und klar, die Chinesen mit 1,4 Milliarden Menschen und jetzt erzählte mir noch der Guide, der uns begleitet hat nach Peking, dass die Ein-Kind-Politik abgeschafft ist. Das heißt, jetzt 2 Kinder mindestens. Im Land ist es sowieso etwas mehr toleriert. Und dann kannst du dir das ausmalen. Die Chinesen, die kommen langsam im Wohlstand. Ja, Versorgung im Alter, Medizin, die werden älter, wenn 1,4 Milliarden Menschen irgendwie sich verdoppeln, irgendwie so peu à peu, weil die Generationen länger leben, dann hast du irgendwann 2 Milliarden Menschen allein in China. Und die brauchen Wasser und die brauchen halt Stahl. Und die brauchen irgendwelchen Mineralen aus Afrika und überall. Und die sind unterwegs, ja. Und die sind Geschäftsleute und die können das gut. Und die sind, wenn du da hingehst und siehst, wie der ganze IT-Welt, wir denken, wir sind hier weit, die lachen uns aus. Das glaubst du nicht. Da läuft keiner mehr mit Bargeld rum. Das ist eine andere Zeit. Die werden halt Autos haben, die fahren. Die Leute werden da einsteigen, bevor wir das sehen. Also das ist meine Meinung. Die sind so viel weiter und so viel schneller. Und das Problem, was die nicht haben, ist, dass das wird einfach entschieden und gemacht. Da wird nicht erstmal drüber diskutiert und irgendwie genehmigt, sondern halt, das wird einfach entschieden, gemacht. Als wir über die Grenze gegangen sind in China, wir kommen in eine Stadt rein, die neu ist. Die ist für 1 Million oder mehr Menschen gebaut und da wohnen aber nur momentan 10.000, 20.000 Menschen. Das heißt, die bauen ganze Städte und sagen, in 5 Jahren ist die auch voll und dann schicken die halt 1 Million Chinesen dahin und sagen, ihr habt jetzt Aufgabe und Arbeit und da vorne ist noch ein Abbau und da hier und da muss noch die Mauer geputzt oder was auch immer. Die suchen sich das einfach aus, die entscheiden einfach, was die Menschen tun.
Wie hast du die Mongolei erlebt?
Die Mongolei war für mich wie im Bilderbuch. Oft wenn man zum Beispiel jetzt zu Länder fährt und dann hast man davor sich damit beschäftigt und Bilder gesehen und denkst so, wow, unfassbar. Und diese Bilder, diese Landschaft und diese Menschen und diese Bauern und diese Kultur und diese Sprache, kommst da hin und merkst, ist alles nur irgendwie so eine ganz kleine Ecke. So, der Rest ist einfach nur modern und langweilig und doof und touristisch und Abzocke und einfach irgendwie nicht das, was man sich vorgestellt hat.
Wo hattest du diesen Eindruck?
In welchem Land?
Beispielhaft.
Och, viele. Beispiel jetzt Kolumbien. Zum Teil wunderschön. Amazonas war ich letztes Jahr. Aber wenn du nach Bogota fliegst, du denkst, du bist in eine Stadt in Brasilien oder in Mexiko oder es könnte auch eine Großstadt in Spanien sein.
Also einfach eine moderne
Metropole. Einfach modern und super langweilig und ich weiß es nicht, aber einfach so, dass es irgendwie hier enttäuschend ist. Okay. Mhm. Wo du denkst einfach, es gibt keine Kultur und alles und das und dann hast du Hard Rock Café, so wie überall. Also so Klischee, touristisch und langweilig. Klar, von da bin ich zu Amazonas geflogen, da an der Grenze von Peru und Brasilien. Irre, absolut Wahnsinn, aber das ist die einzige Ecke. Und gut, ich habe nicht den Rest gesehen, aber der Rest scheint sehr modern geworden.
Okay. Was ja auch ein Zeichen einer legitimen Entwicklung ist in so einem Land.
So
ein
ist Stück es. Weit,
aber, ja. Du und hast nach was anderem gesucht und in der Mongolei hast du es in dem Fall gefunden.
Ja, in der Mongolei fährt man rein, kommt man von Russland. Russland ist sehr viel ähnlich überall. Also die Russen quasi in Sibirien sind anders, sag ich mal, aber nicht viel anders als die Russen bei Moskau. Mhm. So ist es, man merkt so ein bisschen Amerika, so von LA bis New York, dass überall viel gleich ist. McDonald's und dies und das und nicht, dass es in Russland überall McDonald's gibt, aber so, es wird ein bisschen so amerikanisiert, habe ich das Gefühl. So überall gleiche Standards. Und dann kommst du in die Mongolei rein und dann erstmal die Grenze, sehr anstrengend, diese Grenzen mit viel Papier und viel Stempeln und die gucken alle so genervt und du benehmst dich und du machst keinen doofen Gucken und dann kommst du da rein und denkst, okay, haben es geschafft, nach 6 oder 8 Stunden sind drin erstmal und jetzt fahren wir. Und dann keine Kilometer kommst du in eine Landschaft, die gefühlt so von jetzt auf sofort sowas von anders ist als Russland und Sibirien. Eine Weite, keine Menschen mehr. Und dann wirklich so diese Bilder, wie du die dann im Bücher kennst. Diese Jutten, diese Menschen, diese Bauern, die mit ihren Pferde wirklich heute noch halt durch ganz Mongolei, durch jeden Tal sich fortbewegen, dass ihre Tiere sich ernähren. Millionen von Pferden, die überall in eine freie Landschaft sich bewegen.
Wildpferde.
Das ist so ein, sowas kennen wir nicht. Also Wildpferde habe ich in Patagonien, da hatte ich einen Challenge und das habe ich einmal gesehen und das war unfassbar beeindruckend. Aber das war wirklich hier ein ganzes Land, also jetzt den Norden. Hinter die Hauptstadt Ulaanbaatar geht es dann halt Richtung China, da kommt die Wüste schon, da sind keine Pferde mehr. Da gibt's halt ja nicht genug zu essen, da gibt's dann halt ab und zu Kamele. Es war auch interessant da zu sehen, aber die meisten waren nicht wirklich wilde Kamelen, sondern in Hürden und die haben halt quasi doch einen Stamm, wo die zugehören, zumindest glaube ich, aber die laufen da frei rum. Diese Landschaften zu sehen, Mongolei, war für mich extrem beeindruckend. Die Hauptstadt selber ist ein richtiger Moloch. Das ist, sag ich mal, also nicht so schön. Und Baustellen und Dreck überall und alles drum und dran. Also das ist nicht mein Fall. Aber der Rest war cool.
Und aber brutale Straßen. Es gibt im Buch ein sehr witziges Bild, wo man sozusagen, ich glaube, das ist eine Drohnenaufnahme.
Ja.
Was sieht man da?
Die bauen momentan neue Straßen und reißen anderen ab. Und die alten oder neuen, die Straßen allgemein fast überall, sind katastrophal. Sind wirklich, dass das Auto das ausgehalten hat, das ist ein absolutes Wunder, weil die sind wirklich so, also Russland ist schon zum Teil krass, aber das ist wirklich so grenzwertig, dass man eigentlich dadurch nicht mit so einem Auto durchkommt und trotzdem haben wir es geschafft. Und wir hatten nur Glück, dass es nicht irgendwie 2 Tage geregnet hat, weil ansonsten geht nothing, zero, auch nicht ein Allradauto. Da steckst du so in Dreck, in Schlamm drin. Wahnsinn.
Aber am Ende des Tages, also ihr habt diese Landschaft gesehen, ihr habt mit diesen Menschen gesprochen. Am Ende des Tages habt ihr aber natürlich trotzdem einen Großteil der Zeit im Auto hinterm Steuer verbracht. War das nicht auch furchtbar langweilig?
Nein. Für mich war das nicht langweilig, im Auto zu sitzen. Erstens ist es, ich genieße das, weil ich so ein Auto liebe. Zweitens, weil es so ein Live-Fernsehen ist. Das heißt, du fährst und wenn du ja ein erwachsener Mensch bist und genießt Natur und Länder und du gehst durch Mongolei und ich war noch nie da und es fehlt mir noch und dann bist du drin. Dann bist du in diesem Panorama-Bilder drin. Es war für mich zum Teil anstrengend, aber es war nie langweilig.
Wie seid ihr damit zurechtgekommen, so viel Zeit zusammen zu verbringen auf so engem Raum?
Ja, miteinander haben wir so gut wie nicht im Auto sprechen können, weil der Motor so laut ist, okay, dass du dich anschreien musst, dass du, hol mir jetzt eine Banane oder irgendwas, ne? Und wo du denkst, das lassen wir's. Dann gibt's natürlich auch die Phasen, wo du anhältst und wo jeder halt irgendwie versucht, irgendwie nach vorne zu kommen, dass wir halt zu Geld kommen oder Nahrung oder so. Es lief fantastisch. Also es lief fantastisch. Es lief so gut, dass als ich fertig war, habe ich dann Luke gefragt, ich mache in 2 Jahren die Panamericana auch ohne Geld mit dem Auto. Willst du dabei sein? Sagt er, ich bin dabei. Und dann werde ich halt meinen zweiten Sohn mitnehmen, der Leon, ihr werdet 6. Dann ist ja auch schon fast 18. Und dann fahren wir zu dritt von Anchorage, Alaska, bis nach Port Williams, bis an die Kap Horn, so ganz unten Patagonien. Und das sind über 20.000 Kilometer, 15 Länder. Und da freue ich mich jetzt schon.
Du hast ja schon viele Abenteuer erlebt. Was hat diese Reise für dich zu etwas Besonderem gemacht?
Das Besondere dieser Reise ist, 4 Wochen mit seinem Sohn ein Abenteuer zu erleben, die man sonst niemals erleben würde. Also kein bezahlter Urlaub kann sowas irgendwie einbieten. Länder, Kulturen, Menschen, Strecke, alles, alles drin. Also wenn jemand was erleben will, kann ich nur vorschlagen, ihr müsst nicht einen 50-jährigen Auto kaufen, nehmt euren eigenen Auto und überlegt euch mal ein paar Konzepte, wie ihr Menschen motiviert, euch zu helfen. Nehmt eure Kinder mit, macht es. Ihr werdet sehen. Ihr glaubt nicht, wie kreativ auch Kinder sind. Und auf einmal, wie diese Situation auch einen erzieht, wie schnell man dankbar, Demut, wie man halt auf einmal nur kreativ wird. Das ist irre, irre, weil klar, du sitzt da und ich freue mich jetzt schon auf Alaska bis nach Feuerland, weil das wird noch härter, krasser, länger. Und einzige Vorteile sind da, dass man halt als Englisch ist ganz gut bis nach Mexiko, dann kommt Spanisch ganz viel und da habe ich auch kein Problem, weil ich in Spanien geboren bin und da habe ich 6, 8 Jahre gelebt und das kann ich auch gut, auch gut genug. Und dann kann ich kommunizieren. Und Kommunikation ist 50% Minimum.
Der Erfahrung, das Wert ist der Erfahrung.
Genau, einfach, wenn du kommunizieren, erzählen kannst und kannst Menschen einfach erzählen, was du machst und was du tust und wo du hingehst, wo du herkommst, dann kannst du die Menschen begeistern.
Vielleicht nicht die anderen 50%, aber ein großer Teil wird auch in diesem Fall bei dem neuen Projekt dann wieder die Herausforderung sein, also die technische Herausforderung, die Herausforderung des Willens. Und das ist ja in noch viel stärkerem Maße der Fall bei deinen Marathons, beim Deutschlandmarsch auch gewesen, Südpol. Warum stellst du dich immer wieder diesen Herausforderungen? Du könntest es ja auch ein bisschen gemütlicher haben.
Das ist das, was mir gefällt. Also ich freue mich jetzt auf April nächstes Jahres auf den Nordpolmarathon. Und ich freue mich auf August nächstes Jahres von München nach Venedig, auch ohne Geld. Es war von der Strecke nur halb so lang wie Deutschlandlauf. Aber dazwischen sind die Alpen und 3 Länder und eine ganz andere Route. Und das sind einfach Sachen, die ich mir setze. Und ich werde leiden und fluchen, aber im Ziel werde ich jubeln.
Ist das was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest oder Menschen insgesamt, sich selbst Herausforderungen zu suchen?
Nein, ich bin kein Prophet. Ich will keinen, sei mal, belehren, erzielen. Ich bin kein Motivationstrainer. Jeder muss das finden, was er liebt, seine Berufung. Ich finde, Freiheit ist sehr, sehr wichtig. Ich finde, viele von uns leben in Angst. Und Angst ist eine Sache, die halt wirklich einschränkt. Das Thema, frei ohne Angst zu leben, ist wichtig. Und das lebe ich. Ich lebe das, was ich liebe und mache und tue und gerne. Und ich arbeite auch Tag und Nacht. Also wer denkt, dass Freiheit hat mit hier nur rumhängen zu tun, das ist natürlich nicht der Fall. Also ich arbeite gerne und habe meine Berufung gefunden, habe das gefunden, wofür ich brenne. Und dann gehe ich meinem Weg nach und gehe jeden Tag diesen extra Mal. Man muss ja keinen Marathon laufen, man muss ja auch keinen Challenge machen, man muss nicht ohne Geld durch Deutschland gehen. Aber man sollte vielleicht das finden, was man liebt und das dann vielleicht verstärkt nachmachen.
Und das bedeutet für dich Freiheit?
Das ist meine Freiheit. Ich bin als einer von vielen Kellys in eine Familie aufgewachsen, wo mein Vater das Thema gelebt hat, frei ohne Angst zu leben.
Er war sehr mutig, sich jedweden gesellschaftlichen Konventionen mehr oder weniger zu widersetzen oder zu entziehen.
Der war sehr mutig, hat aber auch hohes Risiko halt in Kauf genommen. Also keiner von uns Geschwistern war einen Tag in der Schule. Gar nichts. Ich habe nie was gelernt. No learning by doing, das war's. Wir waren nirgendwo sässig, wir waren nirgendwo versichert. Keine Krankenversicherung, gar nichts, zero. Keine Backups, keine Sicherheiten. Wir waren quasi illegal. Wir haben gereist, immer unangemeldet, weil wir dadurch nicht die Schulpflicht uns antun mussten. Und mein Vater wollte das nicht. Hat natürlich auch Konsequenzen. Kein Kindergeld, keine Stütze, Gar nichts. Er sagte, wir brauchen das nicht. Wir sind keine armen Menschen. Geld ist langweilig. Mein Vater, der war so krass im Kopf. Geld hat ihn gar nicht interessiert. Und es war auch so, dass die Menschen waren fasziniert über seine wirkliche Freiheit. Er sagte, was? Das bisschen Essen, das kriegen wir so. Und der hat's gelebt, in vollen Zügen. Und er hat's geschafft. Er hat frei ohne Angst gelebt. Und das ist auch mein Ziel. Und ich verbinde das mit das Thema Abenteuer und Reisen und Länder besuchen, Kulturen, Menschen. Deswegen, solange ich Kraft habe und kann und gesund bin und es immer noch brennt, werde ich immer noch weiterlaufen.
Aktuell läuft was anderes, nämlich eure Tour. Ihr seid mittendrin im Comeback der Kelly Family. Und dabei machst du dich ja gelegentlich gern auch mal ein wenig lustig über die Kelly-Zeit. Du kokettierst damit, eigentlich ja gar nicht singen zu können. Und jetzt bist du wieder auf den großen Bühnen mit dabei. Wie haben deine Geschwister dich denn umgestimmt?
Mussten die gar nicht. Ich war der Erste, der dabei sein wollte.
Warum?
Und es war auch, es war auch meine Idee. Weil es ist einfach unfassbar cool, mit seiner Familie auf Tour zu gehen. Das ist auch ein Teil meiner Kindheit. Mit der Kelly Family halt auf Tour zu gehen, mit meinen Geschwistern, mit meinem Bruder Johnny, der in Spanien lebt, den ich eigentlich fast nie sehe. Oder mein anderer Bruder aus Irland und meine andere Schwester. Und dass wir zusammen mit 7 Geschwistern halt auf Tour gehen. Und dann, okay, wir haben Glück und der Erfolg kommt. Und wir fühlen halt wieder Hallen und alles drum dran. Und du denkst, ey, das ist so abgefahren, dass es geht, immer noch geht. Und dann erlebst du so in ein Leben als Musiker so Höhen und Tiefen und wieder Höhen und jetzt wieder oben und in 2 Jahren wieder auf der Straße.
Hoffentlich nicht. Dieses Mal seid ihr ja bestimmt ein bisschen schlauer und vermeidet das.
Jeder individuell anders. Also ich sag mal so, manche von uns können mit Geld nicht umgehen und manche können es. Und deswegen ist auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt wieder pleite, dann scheißegal, aber ich bin happy. Und deswegen, dieses Thema Geld ist langweilig, steckt schon viel in meine Geschwistern. Und viele von meinen Geschwistern haben andere Werte, sind moralisch halt quasi irgendwie anders eingestellt oder sehr stark gläubig. Und das hält die frei auch, dass sie dann sehr zufrieden sind mit wenig.
Ich würde gerne zum Abschluss zu einer Rubrik kommen, die haben wir in allen Folgen und das sind die sogenannten Halbsätze, relativ simpel. Ich würde einen Halbsatz vorgeben und wir schauen einfach, ob dir dazu was in den Sinn kommt, was dir in den Sinn kommt.
Ja, klar.
Muss auch kein Halbsatz sein, kann so ausführlich sein, wie du möchtest.
Okay.
Dann hast du es auch geschafft.
Kein Problem.
Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn?
Wenn ich viele Menschen kennengelernt habe und was mitnehmen kann.
Wonach suchst du? Was nimmst du gerne mit von einer Reise?
Erfahrung, Eindrücke. Ich nehme gerne einfach einen Blick, ein Geschenk, ohne dass es ein Sachwerk ist. Einfach nur ein Moment im Leben, die ich für mich nutze, wo ich mich dran ernähre, wenn ich dran denke.
Ein Moment auf unserer Fahrt nach China, der mich besonders bewegt hat, war?
Ist, mich mit meinem Sohn so gut zu verstehen.
Hat dich das positiv in diesem Ausmaß überrascht oder hast du genau das auch erwartet?
Ich habe das nicht erwartet. Ich habe nicht drüber nachgedacht, wie es wird. Es hat mich einfach so beeindruckt, dass wir uns in 4 Wochen so gut verstehen wie zuvor noch nicht, weil wir zusammen eine Aufgabe hatten. Und die Aufgabe war auch challenging, war auch eine Herausforderung. Und das drückt einen zusammen.
In meinen Management-Seminaren und Coachings versuche ich zu vermitteln,
die Menschen Mut zu geben, ihren eigenen Weg verstärkt zu gehen.
Was sind da deiner Meinung nach die größten Hindernisse?
Nur Kopf. Es ist alles nur Wille. Man setzt sich eine Grenze, die ist gar nicht da.
Wann weiß ich, dass ich dieses subjektiv wahrgenommene Risiko, mutig zu sein, in Anführungszeichen, mich frei zu machen von Ängsten, dass sich das lohnt? Für eine Idee, für ein Ziel. Es kann ja auch schief gehen.
Ist noch nicht schlimm, wenn es schief geht. Ist sogar gut. Von einem Fall, von einer Niederlage lernt man unwahrscheinlich viel. Demut, Dankbarkeit, wieder Gas zu geben, wenn man oben ist. Also ich kenne keinen erfolgreichen Mensch, der nur oben schwebt. Also alle erfolgreichen Menschen haben Pleiten ohne Ende hinter sich haben. Jemand, der, sag ich mal, sich von der Komfortzone nicht rausbewegt und immer nur in Sicherheit lebt, wird auch nie richtig Erfolg haben. ob es jetzt finanzieller Erfolg oder freier Erfolg oder halt ein Erfolg in Form von Sachen, die man von träumt. Worauf wartet man? Worauf wartet man, wenn jemand sagt, ja, ich wollte, mach, steh auf, tu es jetzt. Das Leben ist morgen vorbei. Das ist einfach, du vergoldest deine Zeit. Wenn ich das so schon höre, erst Sicherheit, erst dies, das ist Bullshit. Aber das ist meine Erfahrung.
Gab es eine beispielhafte Niederlage in deinem Leben, von der du sprechen möchtest, natürlich nichts Privates, aus der du viel gelernt hast?
Ja, definitiv. Es gab viele Wettkämpfe, wo ich das vollkommen unterschätzt habe, wo ich dann halt im Ziel auf alle vier als gefühlt Letzter angekommen bin und dachte, wow, war das eine Klatsche.
Was hast du dann gelernt?
Ich habe gelernt, beim nächsten Mal mich besser zu vorbereiten und nicht irgendwie die Kraft falsch einzuteilen. Und trotzdem, klar, jede Situation, jedes Klima, jedes Distanz hat andere Hürden, andere Härten, oder du fühlst dich auch anders oder man wird auch älter. Also es ist immer wieder aufs Neue spannend.
Ich war in aller Welt unterwegs und lebe trotzdem weiterhin in Deutschland, weil?
Weil ich, meine Frau und Kinder kommen aus Deutschland. Ich liebe Deutschland. Meine Vorfahren von meiner Mutters Seite waren auch deutsch. Ich fühle mich einfach hier zu Hause. Es ist ein sicheres Land. Du hast hier die Möglichkeit, deine Kinder eine tolle Erziehung, Bildung, alles zu geben. Ich weiß, viele Deutschen denken, Deutschland ist doof und langweilig. Das stimmt gar nicht. Das ist ein total spannendes Land, finde ich.
Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich?
Um die Welt reisen.
Okay, das ist eine schlaue Antwort.
Mit dem Fahrrad?
Ganz, ganz lang. Ja?
Und dann immer weiter schön.
Es fällt mir schwer,
alles zu schaffen, was man gerne schaffen will.
Da kommt wieder das Nein sagen können ins Spiel.
Nein, nicht das, sondern halt eher mehr, sag ich mal, es gibt mehr Wünsche, Ziele und Träume, als ich zeitlich packen kann.
Vorletzte Frage. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich?
Meine vier Kinder.
Ja?
Ja. Und dass meine Frau mich in 21 Jahren nicht verlassen hat.
Letzte Frage, wenn ich an die Zukunft denke.
Denke ich, ich hoffe, dass ich noch lange leben darf, dass ich gesund bleibe und dass ich dann halt meine Enkelkinder erleben darf, dass ich dann halt immer noch in 10, 20 Jahren, so wie Rudi Karneberg mit 68 in die Amazonas von einem Hubschrauber, nur mit einer Unterhose.
Er hat sich abseilen lassen.
Und verschollen und hunderten von Kilometern.
Durch den Urwald geschlagen.
Genau. Also,
nee. Da hättest du Lust zu.
Ich bin 68 Jahre jung. Da habe ich noch 20 Jahre
vor mir. Du bist 68 Jahre jung, das hoffe ich nicht.
Nee, ich bin, 64. Gott, wo bin ich jetzt ist der Tag ist spät geworden. Ich bin 46. Genau.
Ah ja.
46 years old.
Okay.
Oder young. Also bald 50, sagen wir so. Wird jetzt in 3 Wochen schon 47. Ja, ja. Jetzt geht's bergab.
Es wird langsam kritisch.
Ich weiß ja. Aber Neberg hat's vorgegeben. Ja. Ich habe noch 20 Jahre vor mir, auch im Urwald da abgesetzt zu werden.
Schön. Das ist doch ein Ziel. Ich wünsche dir, dass es dir gelingt. Du hast ja auch bis dahin noch mehr als genug Ziele aufgereiht. Du hast einige davon schon genannt. Ich glaube, es bleibt spannend, dich auf diesem Weg zu begleiten. Das geht besonders gut, glaube ich, über Instagram, über Facebook. Da bist du ja relativ aktiv, soweit ich das mitbekomme.
Ich habe das irgendwie von meinen Geschwistern ein bisschen übernommen, aber ich habe ja nur irgendwie hier 2 Followers oder sowas. Also ich bin kein Instagram-Weltstar oder sowas. Aber ich denke, es ist ein cooler Weg, sag ich mal, Menschen halt zu kommunizieren über den direkten Weg. Ich meine, das Comeback der Kelly Family hätte niemals gelungen, wenn die IT-Welt nicht da wäre. Es hätte keiner so viel Geld in die Hand genommen, wie man früher gebraucht hat, irgendwie die ganze Bundesrepublik zu plakatieren oder Anzeigen zu machen. So bist du in Dialog mit Menschen, die einen mögen, Followers und Fans, und dann kannst du ein Posting machen und die wissen, okay, es kommt eine Platte und eine Tour, und dann, wenn du die immer noch hast als Fans, dann gehen die und kaufen dir die Karten und die Hallen sind voll und denkst, ey krass, Wahnsinn.
Die sind alle noch da.
Und ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, wenn irgendeine Zeitung, sag mal, ich will nicht jetzt eine bestimmte sagen, aber irgendeine Zeitung schreibt, die Kellys sind doof und die haben sich verstritten und die gehen auseinander. Dann schickst du halt direkt ein Posting dagegen und sagst, pass mal auf, das ist Fake News, das stimmt nicht und wir sind immer noch auf Tour und wir bleiben. Und das ist natürlich auch das Coole, dass du halt als Person kannst direkt kommunizieren mit Menschen, die zweifeln könnten, über andere, sag ich mal, Kanäle.
Bist weniger abhängig von der Medienwelt.
So ist es, ja.
Joey, ich danke dir herzlich für die Zeit. Es ist ein Ticken länger geworden als anvisiert, deswegen möchte ich dich auch nicht länger hier aufhalten. Aber ich danke dir herzlich für das Gespräch.
Danke, Erik. Vielen Dank. Interessant. Hey, und du bist, gefällt mir, was du machst. Ich werde dich followen.
Das würde mich freuen. Mach das. Alles Perfekt. Klar. Dankeschön.
Tschüss. Danke, tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.